Grundsätzlich gibt es zwei zentrale Instrumente, um die Konjunktur zu steuern. Zum einen die Fiskalpolitik, die betreibt der Staat. Zum anderen die Geldpolitik, die liegt in den Händen der Notenbank.
Da ist die Aufgabe der Zentralbank, durch Anpassungen der Zinssätze versuchen, einen Boom zu dämpfen. Da muss sie dann die Zinsen anheben, also höhere Zinsen verlangen, damit die Unternehmen ihre Kreditaufnahme einschränken und damit das Wirtschaftswachstum abgeschwächt wird. Und umgekehrt, in einer Tiefphase oder in einer Rezession sollte die Zentralbank die Zinsen senken, niedrigere Leitzinsen festlegen, damit die private Wirtschaft wieder bereit ist, Kredite aufzunehmen und wieder quasi die Konjunktur in Schwung kommt.
Grundsätzlich hält Gerhard Illing die Geldpolitik für das überlegene Instrument, da sie für alle gleiche Bedingungen schafft, keine Branche, keinen Bürger bevorzugt oder benachteiligt. Allerdings hat die Geldpolitik ihre Grenzen. Zum Beispiel, wenn die Zinsen schon sehr niedrig sind, haben die Notenbanken kaum mehr Spielraum, die Konjunktur anzukurbeln. Dann kommt doch wieder der Staat ins Spiel mit seiner Fiskalpolitik.
Was wir hier konkret machen können, ist, wenn es also an gesamtwirtschaftlicher Nachfrage fehlt, kann man sich verschulden als Staat und kann also zusätzliche Güter kaufen im privaten Sektor. Der Staat lässt also jetzt zum Beispiel tatsächlich mal eine Autobahn bauen, dann hat die Bauindustrie zu tun. Oder der Staat kann auch Transfers ausschütten an Hartz-IV-Empfänger. Dann haben die mehr Geld in der Tasche und konsumieren mehr. Das sind also alles nachfragestimulierende Maßnahmen, die durchaus angebracht sind in einer konjunkturellen Flaute.
Allerdings, und das betont jeder seriöse Ökonom, wenn es der Wirtschaft wieder besser geht, dann müssen die Staatsausgaben auch wieder gesenkt und die Schulden zurückgezahlt werden. Sonst wird der Schuldenberg immer größer. Und in der nächsten Rezession ist dann womöglich kein Geld da, um sie zu bekämpfen. Der Staat soll sich also antizyklisch verhalten, Krisen nicht verstärken, sondern genau entgegengesetzt zur Wirtschaft agieren. Nachfragestimulierende Maßnahmen funktionieren allerdings nur, wenn es tatsächlich an Nachfrage fehlt. Das ist nicht immer so. Manchmal hakt es auch am Angebot, wie zum Beispiel in den 70er Jahren während der Ölkrise.
Der Ölschock, das war die Zeit, wo wir auf der Autobahn spazieren gegangen sind, weil man am Sonntag eben da nicht fahren durfte.
Erinnert sich der Präsident des IFO-Instituts Hans-Werner Sinn.
Die ölproduzierenden Länder hatten auf einmal ihre Preise ganz dramatisch hochgesetzt. Und das bedeutete einen Kostenschub für die Unternehmen. Sie haben plötzlich ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren, wenn sie energieintensiv waren. Es gab auch Inflation, also eine Mischung aus Inflation und Stagnation, die man Stagflation nannte. Das war das Ergebnis des Ölpreisschocks. Dagegen kann man natürlich nicht mit nachfragestimulierenden Maßnahmen angehen, weil der Grund ist ja nicht die fehlende Nachfrage, sondern der Grund sind die steigenden Kosten. Man hat aber trotzdem damals Nachfragepolitik gemacht. Fälschlicherweise, die Folge war eine Megainflation. Wir hatten damals Lohnsteigerungen sogar im zweistelligen Bereich in Deutschland. Das hat uns bleibend geschädigt.